Der Predigttext für heute Abend ist dasselbe wie der für heute Morgen. Er steht im Evangelium nach Lukas im 18. Kapitel. Jesus nahm zu sich die 12 und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden, und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber verstanden nichts davon, und der Sinn der Rede war ihnen verborgen, und sie begriffen nicht, was damit gesagt war. Es geschah aber, als er in die Nähe von Jericho kam, da saß ein Blinder am Wege und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da verkündeten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorüber. Und er rief: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl, ihn zu sich zu führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach: Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott, und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Herr Jesus Christus, mach Augen und Ohren uns auf, Verstand und Herzen weit. Amen. Liebe Gemeinde, Moses stottert. Jakob hinkt. Hesekiel nimmt Drogen. Paulus ist Epileptiker. Fährt Gott im Rollstuhl? Jesus ist mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem. Die Begegnung mit dem Blinden spielt sich in der Nähe von Jericho ab, vielleicht in unmittelbarer Nähe des Stadttors, wo die Chancen von Passanten, einen Geldbetrag zu erhalten, am größten war. Und Jericho liegt am Fuß der judäischen Berge im Jordantal. Und die Gruppe um Jesus hatte den steilen Aufstieg zum Ziel ihrer Wanderung unmittelbar vor Augen. Jerusalem, die heilige Stadt, die Stadt Davids, des großen Königs, der Ort des Tempels, der Gegenwart Gottes. Jerusalem, der Nabel der Welt. Aber zur Zeit Jesu eben auch Ort massiver römischer Militärpräsenz. Symbol der Unterdrückung eines Volkes, der Niederlage eines Gottes. Hier und nirgendwo sonst müsste sich die Gottesherrschaft neu manifestieren. Hier und nirgendwo sonst würde der Messias auftreten, antreten, um die Gottesherrschaft wiederherzustellen. If he can make it there, he'll make it anywhere. It's up to you, Jerusalem. So müssen sie sich gefühlt haben, die Jünger Jesu. So müssen sie gedacht haben. Was für ein grandioser Irrtum. Welch fehlgeleitete Sicht der Dinge. Welche Blindheit gegen die wahre Natur von Jesu Sendung. Moment. Denken Sie jetzt vielleicht Blindheit? Blindheit? tut das nicht dem Blinden Unrecht? Der ist doch echt behindert. Der kann doch nicht sehen. Diesem muss doch geholfen werden und wird ihm ja auch geholfen in der Geschichte. Die Blindheit der Jünger ist doch allenfalls metaphorisch. Ach, Blindheit als Metapher. Könnte es sein, liebe Gemeinde, dass die Allgegenwart von blinden Metaphern uns blind macht, nicht nur für die heilsamen Dimensionen dieser Geschichte, sondern vor allem auch für die wahre Natur von Behinderungen? Blindheit steht im Sprachgebrauch wie kaum ein anderes Bild für Dummheit, Beschränktheit, Orientierungslosigkeit. Es gibt die blinde Liebe. Es gibt den blinden Zorn, den blinden Hass. Blindes Vertrauen ist ebenso suspekt wie blinder Gehorsam. Wir sprechen von Blindtexten, Blindfischen, Blindgängern und vom sprichwörtlichen Blinden mit dem Krückstock. Blind ist dumm. Blind ist hilflos. Blind ist verständnislos. Aber all das nun, liebe Gemeinde, ist der Blinde von Jericho nun ganz und gar nicht. Das Nächste, was wir von ihm erfahren, nachdem wir hören, dass er blind ist, ist dies. Er ist neugierig. Er hört. Er kann hören. Er hört, wie eine große Menge vorbeigeht. Er fragt, was ist da los? Er erfährt, Jesus aus Nazareth ist da und er versteht. Er jubelt ihm zu, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Ja, ein Jubelruf ist das, viel mehr als ein Hilferuf. Vielleicht ist dieser Satz im Munde eines jüdischen Mannes vor Jericho ein Anachronismus. Kyrie eleison. Der Satz ist ein üblicher Huldigungsruf für einen Gott oder einen Herrscher. Im Hofzeremoniell der römischen Kaiser wurde dieser so begrüßt, wenn er den Raum betrat. Kyrie eleison. Es ist wichtig zu verstehen, ein konkreter Hilferuf ist mit diesen Satz erst einmal gar nicht verbunden. Damit ich nicht falsch verstanden werde, ich will jetzt nicht die Blindheit des Blinden wegreden. Natürlich ist auch mir bewusst, dass sehbehinderte Menschen in der Antike kaum eine Chance hatten, ein ähnlich selbstbestimmtes, würdevolles Leben zu führen wie ihre sehen könnenden Mitmenschen. Wer blind war, konnte nicht arbeiten, seinen Lebensunterhalt selbst verdienen, war aufs Betteln angewiesen. Körperpflege ist schwierig, wenn man nicht sehen kann. Mit der Blindheit gingen ganz massive Behinderungen des Lebens einher. Aber behindert sind Blinde nicht einfach? Behindert werden sie. Als der Blinde vor Jericho laut wird, als er hörbar und sichtbar werden will, versucht die Menge, die mit Jesus geht, ihn zum Schweigen zu bringen. Du störst. Niemand will dich hören. Sei still. Anderssein führt zur Ausgrenzung. Und das, liebe Gemeinde, ist die Behinderung, um die es in dieser Geschichte geht. In unseren Tagen gipfelt sie darin, dass der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika öffentlich einen Reporter mit Behinderungen nachäfft, um ihn lächerlich zu machen und ungestraft damit durchkommt. Aber unser Blinder lässt sich nicht behindern, nicht von seiner Blindheit und noch viel weniger von seiner Umgebung. Er ruft noch viel lauter. Er fordert Sichtbarkeit ein und offenbart zugleich, dass er mehr verstanden hat als die meisten, die Jesus blind nachfolgen. Er nennt den Star aus Galiläa Sohn Davids. Er sieht in ihm den kommenden Retter, den Messias. Und den grüßt er lautstark, Kyrie eleison, als wüsste er, was die Messianität Jesu in Wahrheit ausmacht. Seinen Gang nach Jerusalem nämlich, seinen Gang ans Kreuz. Deshalb ist die Zusammenstellung dieser Heilungsgeschichte mit der Ankündigung von Jesu Leiden so wesentlich. Immer wieder hat Jesus ausweislich der Evangelien versucht, die falschen Vorstellungen seiner Anhänger von Heil zu korrigieren. Er geht nicht nach Jerusalem, um es dort zu schaffen. Er geht nach Jerusalem, um dort zu scheitern. Und in der Nachfolge seiner Jüngerinnen und Jünger sieht Jesus nicht die Gefolgschaft in einem Kampf gegen Rom oder gegen was auch immer. In der Nachfolge sieht Jesus das Mitgehen seiner Anhängerinnen und Anhänger an die Ränder des Lebens, dorthin, wo es brüchig ist, dort, wo Teilhabe nicht gegeben ist. Nachfolge ist Mitgehen ins Leiden. So ist der Star aus Nazareth, der Messias. Die Jünger verstehen das nicht, aber der Blinde sieht es genau. Jesus bleibt stehen. Wir dürfen getrost annehmen, dass er, wie in so vielen anderen Situationen ausdrücklich beschrieben, beeindruckt ist vom Glauben dieses Menschen. Von der Einsicht dieses Menschen in das Geheimnis des Menschensohns, von dem seine Jünger reden wie die Blinden von der Farbe. Deshalb bleibt Jesus stehen und stellt die Frage, die viele Ausleger für sinnlos halten, höchstens für seelsorglich. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Aber wenn man weiß, Kyrie eleison ist kein Hilferuf, sondern ein Huldigungsruf, dann ist klar, dass Jesus hier ein neues Thema anschlägt. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Und damit sind wir, wie ich meine, beim Kern dieser Geschichte. Was kann ich für dich tun? Das wäre die Frage eines Service-Mitarbeiters am anderen Ende der Hotline. Aber Jesus fragt die Heilandsfrage. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Was ist das Wichtigste für dich in deiner konkreten Lebenslage? Was ist das, was du dir am meisten wünschst? Was willst du, dass ich dir tun soll? Für uns Sehende und vielleicht nur für uns Sehende mag es naheliegen, dass der Blinde in der Geschichte antwortet, dass ich sehen kann. Aber hätte er nicht auch antworten können, dass ich meinen Bruder wiedersehe, den ich seit 10 Jahren nicht mehr gesehen habe? Hätte er nicht auch fragen können, dass ich ein Dach über dem Kopf habe endlich, dass ich über den Tod meiner Eltern hinwegkomme, dass mich jemand zärtlich berührt? Jesus stellt die Heilandsfrage, was willst du, dass ich für dich tun soll? Er stellt sie dem Blinden und er stellt sie auch uns, dir und mir, in unseren ganz konkreten Lebenssituationen. Was wäre deine Antwort? Was wäre dein Glaube, dass er dir tun kann? Ich will euch nicht zu nahe treten, aber in unseren volkskirchlich gezähmten Breiten dürfte es eher selten vorkommen, dass jemand um eine Wunderheilung bittet. Aber wenn doch, darf nicht sein, was nicht sein kann? Oh doch. Darum stellt Jesus ja diese Frage nach dem, was dir wirklich fehlt, schmerzlich fehlt, so schmerzlich, dass du dich nicht traust, diesen Schmerz irgendjemandem zu offenbaren, vielleicht nicht einmal dir selbst. Was willst du, das Gott für dich tut. Sag's ihm. Dem Blinden vor Jericho schenkt Jesus das Augenlicht, nicht von oben herab. Jesus lässt diesen sehbehinderten Menschen zum Autor seines eigenen Lebens werden. Das ist das Wunder. Das ist die Tat des Heilands. Du darfst der Autor, die Autorin deines eigenen Lebens sein. Die Heldin, der Held bist du ohnehin. Am Ende spricht Jesus dem Geheilten, wie man heute neudeutsch sagt, sogar die Ownership am Wunder zu. Dein Glaube hat dich gerettet. Liebe Gemeinde, wir haben uns daran gewöhnt, Gott am Kreuz zu suchen, in der Gestalt des Gefolterten, des Leidenden. Könnten wir uns auch daran gewöhnen, Gottes Welt nicht als heile Welt zu sehen, in der all das, was wir, wer auch immer dieses Wir ist, in der alles, was wir als Einschränkung, als Behinderung wahrnehmen, wunderbarerweise einfach beiseite gewischt ist? Vielleicht ist Gottes Welt einfach eine Welt, in der alle Menschen innerhalb ihrer jeweiligen Grenzen dazu ermächtigt sind, frei zu sein. Und wer jetzt findet, dass sich die Geschichte von der Heilung des Blinden vor Jericho arg überstrapaziert habe, den will ich nur noch kurz hinweisen auf eine Erzähltechnik, die im Lukas-Evangelium sehr häufig vorkommt, die Zusammenstellung von zwei Geschichten, die unterschiedliche Akzente setzen, aber dasselbe Thema beleuchten. Ich habe schon darauf hingewiesen, die Zusammenstellung mit der Leidensankündigung, mit der Blindheit der Jünger ist mit Sicherheit wesentlich, aber auch die Zusammenstellung mit der dann folgenden Geschichte, die Sie alle kennen, der Geschichte von Zachäus nämlich, auch ein Behinderter. Kleinwüchsig ist er. Aber was ihn behindert, ist weniger seine Kleinwüchsigkeit als die Menge, die vor ihm steht und ihn einfach nicht durchblicken lässt. Und dieser Zachäus wird nicht geheilt. Diesem Zachäus wird vergeben. Ihm wird zugesprochen, auch du bist ein Sohn Abrahams, auch du kannst Heil erfahren. Und darum, glaube ich, geht es in diesem Abschnitt des Lukas-Evangeliums. Jesus Christus, der machtvolle Prediger, der Wunderheiler aus Galiläa, ist mehr als beides. Er ist der Heiland, der Retter, der Messias, der uns dazu ermächtigt, frei zu sein. Innerhalb der Grenzen, die uns gezogen sind. Liebe Gemeinde, Mose stottert. Jakob hinkt. Hesekiel, man kann es jedenfalls vermuten, nimmt Drogen. Paulus ist Epileptiker. Und Gott fährt mit im Rollstuhl. Amen.